dem heutigen Gespräch spreche ich mit Claire Buhl, Dr. Claire Buhl, um genau zu sein. Mutter von drei Kindern, die heute 11, 8 und 4 Jahre alt sind, die alle drei Elternzeiten, ja, ich möchte sagen, optimal genutzt und mit echten Lebensprojekten gefüllt hat. Welche das genau sind, lasse ich Claire lieber selbst erzählen. Wie sich ihre intrinsische Motivation mit ihrer heutigen Ruhe verträgt, spürt man dabei in Claires authentischen, ruhigen und liebevollen Art. Liebevoll zu sich, zu ihren Zielen im Leben, zu ihren Kindern. Was in Claires Leben immer wieder geschieht, ist die Entscheidung, alte Dinge loszulassen, auf die man möglicherweise auch lange hingearbeitet hat, und zu erkennen, dass eine Neujustierung des Weges noch glücklicher und ausgeglichener macht und am Ende belohnt wird. Was oder ob überhaupt ihre heutige Selbstständigkeit mit ihrem ursprünglichen Karriereweg zu tun hat, hört ihr jetzt. Viel Spaß in dieser Folge von The Mumpany mit Dr. Claire Buhl von Olala Boutique. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Claire, du hast französische Wurzeln unter anderem.
Ja.
Und es gibt ein Buch, das kennst du bestimmt. Das heißt, warum französische Kinder keine Nervensägen sind.
Das kenne ich, ja. Das
super.
Kenn ich.
Kannst du mal ein bisschen erzählen, worum es da geht? Und vor allem, wie deine Sicht zu diesem Buch ist. Ist das wirklich, entspricht das der Wahrheit?
Naja, es ist ja ein Erlebnisbericht sozusagen, ne, von einer Amerikanerin, und insofern, also ich finde es, fand es sehr amüsant, weil es natürlich schon so ein paar Beobachtungen beinhaltet, die ich auch gemacht habe, weil ich mich doch auch mehr deutsch als französisch fühle, und so konnte ich eben manche Sachen dann auch wiedererkennen, ja. Ne, in dem Buch, also zum Beispiel dieses wird halt in Frankreich meistens so ab, so wenn das Baby 3 Monate alt ist, dann wird man in der Regel gefragt, il fait ses nuits, also schläft er seine Nächte durch oder schläft sie ihre Nächte durch? Und ich war immer völlig irritiert und dachte, was meinen die denn damit? Und ja, tatsächlich ist das so die Erwartungshaltung, ne? Weil natürlich gehen die französischen Mütter, die sind ja auch sehr viel früher dann wieder berufstätig. Ja. Und die Erwartungshaltung ist dann eben auch, ja, das Baby sollte dann auch schon zügig durchschlafen. Ne? Und ja, meine Kinder haben überhaupt nicht geschlafen, alle nicht. Die wollten ständig gestillt werden, die ganze Nacht durch. Und alle haben mich da immer so bemitleidet und gedacht, also irgendwas macht die komisch. Ne? Man fühlt sich dann ja also schon ein bisschen Alien manchmal. Und deswegen konnte ich, als ich das Buch dann, das habe ich deutlich später dann gelesen, konnte ich das halt wieder erkennen zum Beispiel. Und auch Dinge wie zum Beispiel, dass in französischen Restaurants es nicht so extra Kindermenüs gibt, ne, sondern dass die Kinder einfach das mitessen, was die Erwachsenen essen. Das ist was, wo ich sage, ja, da bin ich dann offenbar auch Französin. Ne? Das habe ich bei meinen Kindern auch so gemacht, und die haben von klein auf dann eben auch teilweise schon mit einem Jahr oder so hatten die kein Problem, über eine Stunde mit am Tisch zu sitzen und so nach und nach immer unterschiedliche Dinge zu probieren. Da habe ich schon gemerkt, okay, das läuft in Deutschland doch auch anders teilweise.
Ja. Ja, man hat den Eindruck, dass die Kinder in Frankreich deutlich mehr mitlaufen. Ne? Also vielleicht auch dadurch ernster genommen werden, Anführungsstrichen. Aber ja, also es wird nicht so ein Heckmeck gemacht manchmal, habe ich so den Eindruck.
Ja, also dieses Ernster nehmen, das stimmt, das habe ich auch festgestellt an manchen Stellen. Also da gibt es sehr deutliche Einflüsse von Françoise Dolto, die die Franzosen sozusagen in den, ich glaube, 70er Jahren alle aufgeklärt hat, dass Kinder eben besondere Bedürfnisse haben, aber eben auch ernst genommen werden wollen, und dass man mit ihnen eine Beziehung auf Augenhöhe führen sollte. Ja. Und ja, deswegen kann ich das schon auch wieder erkennen. Ja.
Ein weiteres Klischee, das ich sozusagen von Französinnen habe, ist, dass sie eben sehr früh wieder arbeiten. Das ist nicht immer unbedingt freiwillig, aber das ist so üblich in Frankreich, dass sie dadurch eine Menge Doppelbelastung haben, für mein Gefühl, die aber nicht so hinterfragt wird wie in Deutschland. Ich glaube, das ist in Deutschland nochmal ein ganz anderes Thema. Und die dazu aber auch noch immer schick gekleidet sind. Sie haben es irgendwie drauf, den Stil zu wahren. Jetzt würde ich natürlich gerne so ein bisschen so das Bild malen rund um dich. Was bist du für ein Typ gewesen, bevor du Mama wurdest? Und was hat sich möglicherweise verändert oder was konntest du dir auch beibehalten, wenn du an deine berufliche Laufbahn denkst?
Ja, meine berufliche Laufbahn. Was war ich für ein Typ? Ja, also ich war immer schon an Menschen interessiert, an anderen Menschen. Das kommt auch dadurch, dass ich eben ja dieses Interkulturelle, glaube ich, einfach früh hatte. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber als Deutsch-Französin dann mit 11 Jahren nach Portugal gegangen und dann mit 19 erst zum Psychologiestudium ohne meine Familie zurück nach Deutschland gezogen. Also dieses Interesse an Menschen war definitiv immer da. Ich bin auch immer sehr gerne viel gereist und habe eben gerne Erfahrungen in diese Richtung gesucht und mich eben auch für ein Psychologiestudium entschieden aus von diesem Hintergrund heraus. Andererseits war ich auch immer sehr an Mode interessiert. Das ist auch nochmal so eine kleine Passion, die mir auch so meine französischen Tanten mit eröffnet haben. Also mit denen habe ich immer mich total gerne ausgetauscht und das darüber kennengelernt, weil wir die Sommer meistens in Frankreich verbracht haben. Ja, und ich habe mich beruflich so auf Wirtschaftspsychologie fokussiert. Das war damals noch nicht so en vogue wie heute.
Ja.
Und bin dann schon, ich war gerade mal 21, also 2 Jahre in Deutschland und habe dann schon meinen Mann kennengelernt. Also wir sind jetzt 24 Jahre zusammen.
Wahnsinn.
Und haben dann eben auch sehr viel jobbedingt umgezogen. Wir haben auch sehr viele Reisen zusammen gemacht und beruflich habe ich immer so an der Schnittstelle Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Change Management, entweder in Unternehmen oder als externe Beraterin gearbeitet und also mich immer mit dem Thema Veränderung im Grunde befasst und wie kann man Veränderung wahrscheinlicher machen, wie kann man unterstützen, wie kann man die in die Wege leiten und bin darüber letztlich dann auch so im Norden Deutschlands gelandet. Also die ersten beiden Kinder sind in Hamburg geboren und das dritte in Lübeck.
Ja.
Und vor circa 2 Jahren habe ich mich dann nochmal zu einer größeren Veränderung durchgerungen. Und das, was ich bislang so gemacht habe, größtenteils losgelassen, um eben dann jetzt mit Olala Boutique einen Online-Shop für Premium Secondhand-Mode für Kinder zu gründen. Aber ich glaube, da kommen wir auch.
Genau, das erarbeiten wir uns gleich.
Genau. Mhm.
Wenn du deinen Mann mit 21 kennengelernt hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Gründerwunsch jetzt mit 21 vielleicht irgendwo ganz hinten möglicherweise schon wabert, aber noch nicht so ganz präsent ist. Hast du eine Vorstellung gehabt davon, wie das ist, Kinder zu haben, wie du als Mutter bist, ob du arbeiten möchtest, ob du erstmal Karriere machen möchtest? Wie waren deine Erwartungen?
Ich war schon sehr darauf aus, mich erstmal so beruflich zu etablieren. Das war schon so ein Bedürfnis, da auch so eine Sicherheit zu finden im Job. Das hat mich doch recht beschäftigt. Das war auch damals so eine Zeit, als wir angefangen haben zu arbeiten. Mein Mann und ich, der hat ein bisschen länger für alles gebaut und wir haben dann ungefähr gleichzeitig angefangen zu arbeiten. Und das war damals nach dem 11. September. Keine so gute Zeit für die Wirtschaft und wir haben sehr, sehr viele Absagen kassiert und es waren viele unsichere Arbeitsverhältnisse, also man hat überall, alle um mich herum haben ständig irgendwelche Praktika und Volontariate gemacht und es war nicht so leicht, da reinzukommen und ich glaube deswegen, auch deswegen hat mich das dann länger beschäftigt, bis ich so das Gefühl hatte, okay, ich bin da recht selbstsicher jetzt unterwegs. Ne? Und mit dem Kinderwunsch, das war dann, das hat eben ein bisschen länger gedauert, wir hatten das nicht ausgeschlossen, aber irgendwann waren wir schon dann an diesem Punkt, dass wir gesagt haben, wir würden durchaus gern ein Kind wollen. Waren dann so 10 Jahre zusammen, hatten geheiratet, waren eben beruflich halbwegs etabliert und dann kam so ein bisschen. Also ich hatte da jetzt noch nicht eine Vorstellung, das war ja deine Frage, wie ich als Mutter sein werde, aber das war so das Gefühl, jetzt könnte das passen. Und dann bin ich aber ganz, ganz, ganz lange nicht schwanger geworden.
Ja.
Und das war für mich so der erste ja, Realitätscheck, sag ich mal. Ich habe auch mal sehr, sehr viele Weiterbildungen gemacht und ich war damals dann in einem Seminar, in dem ich so ein echtes Aha-Erlebnis gehabt habe, wo ich so mein Leben von außen betrachtet habe und so für mich erkannt habe, okay, wie sieht das gerade aus? Beratungsjob, montags teilweise morgens früh um 5 nach Zürich, dann 4 Tage beim Kunden, Donnerstag Nacht zurück, die ganzen Nächte dazwischen auch noch gedanklich so mit diesen Projekten beschäftigt, freitags im Office, dann am Wochenende nach Hamburg, wir hatten da kurze Zeit, 2 Jahre eine Fernbeziehung, weil mein Mann ein super Jobangebot in Hamburg hatte und ich in Aachen saß. Also ich lebte im Grunde nur aus dem Koffer.
Ja.
Und in diesem Seminar, da fiel es mir dann so wie Schuppen von den Augen. Also ich habe dann auch genau jede freie Minute noch an der Dissertation gesessen. Und
auch noch.
Dass das so nicht passieren wird. Ne? Also ich werde, also dass mein Körper das eben nicht mitmacht. Und dass mir dieser Lifestyle auch einfach nicht gut tut. Ne? Dass ich einen Rhythmus brauche, dass ich so ein bisschen mehr Geborgenheit und Ruhe auch brauche und dass ich so niemals schwanger werden werde. Ne? Das war für mich wirklich in diesem Seminar so eine, es fiel mir so wie Schuppen vor den Augen und ich habe 2 Tage nur geweint in diesem Seminar. Zum Glück kannte ich die Dozenten ganz gut. Und diese Einsicht dann so, ich muss jetzt mein altes Leben wirklich loslassen, ne, damit da was Neues kommen kann. Und es ist eigentlich total ungewiss, was das bringen wird. Ne?
Ja.
Das ist mir da in diesen 2 Tagen so richtig, oder 3 Tage waren es, ne, richtig ins Mark gegangen. Und ich konnte dann aber auch nach dieser Einsicht nicht anders, als danach auch zu handeln. Ne? Ich habe dann diesen Job gekündigt, bin zu meinem Mann gezogen, erstmal einfach so, und habe mich dann auf meine Doktorarbeit konzentriert und mich mit gelegentlichen Trainings dann so finanziert. Ne?
Und wie hat dein Mann reagiert? Also ich stelle mir vor, Augen geöffnet, Klarheit gewonnen, auch dann sozusagen den Mut gefasst, okay, dann muss ich was ändern. Dann spricht man ja wahrscheinlich mit seinem Partner und erklärt das alles.
Ja, der fand das super. Ne? Der fand das toll, weil der natürlich auch gemerkt hat, dass das ein bisschen viel war für mich und wir uns ja auch nur selten dann gesehen haben. Und er das natürlich schön fand, dass ich dann zu ihm nach Hamburg kam und sozusagen wir unser gemeinsames Nest dann auch wieder hatten.
Ja.
Ja, und manchmal fügt sich das dann ja so, wenn man wieder Platz gemacht hat für was Neues.
Ja.
Und dann kam auch ein ganz schönes Angebot, in meinem Lieblingsunternehmen zu arbeiten. Und dann ist halt eben, bevor meine Tochter geboren wurde, hatte ich für mich beruflich gerade so total das Optimum gefunden. Weil ich hatte vorher eben als interne Personalentwicklerin gearbeitet. Das fand ich schön, weil man dann eben kontinuierlich in Teams zusammenarbeiten kann und man kann sich ein Netzwerk aufbauen. Man kann überhaupt die Entwicklung im Unternehmen viel länger mitverfolgen und mitgestalten. Und andererseits hatte ich aber ja auch viel in der Unternehmensberatung als Externe gearbeitet. Und da ist, das hat mir auch gefallen, weil es immer dieses projekthafte Arbeiten war, da ist viel mehr Tempo drin. Ne? Meist ist es auch so, dass wenn der Kunde sich dann schon mal durchgerungen hat, Geld in die Hand zu nehmen, sind ein bisschen günstigere Voraussetzungen, um dann auch so Veränderungen schnell ins Leben zu rufen. Also man sieht schnelle Erfolge und man hat natürlich die Chance auch in ganz verschiedene Unternehmen reinzuschauen und inhaltlich ganz viele verschiedene Themen zu erarbeiten und ganz viel zu lernen. Und ja, das hat mir darin gut gefallen. Und bevor meine Tochter geboren ist, hatte ich jetzt diese beiden Welten für mich gerade so ideal miteinander verbunden. Ich hatte eine 30-Stunden-Stelle im Konzern in der Personalentwicklung. Mhm. Die habe ich auf 3 Tage gelegt. Und dann hatte ich 2 Tage die Woche frei für meine Selbstständigkeit. In der habe ich dann Workshops, Trainings, Coachings gegeben und habe meine Doktorarbeit dann verfolgt. Und das war eigentlich total super.
Das klingt ehrlich gesagt aber immer noch nach einer ganzen Menge Pensum.
Ja, aber das hat mir gut gefallen.
Okay.
Das war für mich total schön. Ich war ja viel lokaler. Also vorher, musst du dir vorstellen, war ich wirklich bundesweit im Einsatz und wirklich Rollköfferchen am Flughafen. Das fand ich eine Zeit lang auch total toll.
Ja.
Das hat mir wirklich Spaß gemacht, ne, weil ich es so spannend fand, auch diese vielen verschiedenen Menschen kennenzulernen, vielen verschiedenen Unternehmen zu sehen. Aber dann war eben dieses Erlebnis, ich kann so nicht weitermachen, es tut mir nicht gut und ich werde so niemals schwanger werden. Das war für mich das Wichtigste.
Ja.
Und dann habe ich war ich jetzt viel lokaler unterwegs, ne? Immer so in Hamburg und Umgebung. Und ich war bei meinem Mann, ich war meistens abends wieder zu Hause. Und also ich war damit total zufrieden. Und ich hatte auch die Wochenenden teilweise dann schon auch frei. Ne? Mhm. Das war auch anders als vorher. Ne? Ja, und dann kam eben Realitätscheck Nummer zwei, ne? Als ich dann schwanger wurde.
Ging es dann tatsächlich dann so schnell, in Anführungsstrichen? Also
es ging dann doch Wahnsinn. Recht schnell, ja, okay. Doch, genau. Weil, also nein, natürlich, also zwischen diesen Sachen lagen jetzt 2 Jahre, ne? Also so schnell ging es nicht. Aber als ich diese Veränderung dann umgesetzt hatte und für mich dann so klar war, dann ging das doch recht schnell.
Mhm. Und wie fühlte sich das an? Jetzt hattest du dich gerade gesettelt und eingerichtet?
Das war also natürlich einerseits, eigentlich habe ich mich nur riesig gefreut. Ja, ne? Aber okay. Also wirklich, wir haben uns total auf das Baby gefreut. Das war eigentlich das, was drüber stand. Das andere war so, gut. Worauf muss man jetzt mit klarkommen? Ich hatte natürlich einen befristeten Vertrag. Ne? Das war halt dann auch ungewiss, wie es dann weitergehen würde später. Und mein Mann hat in einer, also mir war dann sehr schnell klar, dieses Pensum werde ich natürlich so nicht halten. Und es war dadurch, dass klar war, der Vertrag wird in der Elternzeit auslaufen.
Ja.
Und mein Mann war auch in der Beratung tätig, in einer kleinen Agentur. Und dadurch war es halt für mich klar, dass halt diese Veränderungen sich dann in erster Linie bei mir abspielen würden. Ne? Das, weil es ja in unser beider Interesse auch war, dass er seinen Vollzeitjob hält, wenn bei mir noch recht unklar war, wie es danach weitergeht. Ne?
Ja.
Und zum anderen wusste ich natürlich auch, dass ich jetzt in der Schwangerschaft dann nochmal Gas geben muss, um diesen praktischen Teil, weil wir in der Psychologie ja sehr empirisch arbeiten. Ich habe in der Doktorarbeit einen Teamcoaching-Ansatz gestaltet und evaluiert mit mehreren Teams. Und das waren eben jeweils so mindestens 6 Monate Prozess mit jedem Team. Und dadurch hatte ich natürlich einen großen Teil so an Workshops, Einzelcoachings, Interviews durchzuführen. Und meine Teams saßen in Berlin, Bremen, Hannover und Hamburg. Und mir war eben klar, ich muss es schaffen, das vorher durchzuziehen. Ja, und es wurde dann auch noch ein bisschen dramatisch, weil mir in der Schwangerschaft so ein motorisierter Rollstuhlfahrer den Fuß gebrochen hat. Also der ist da drüber gefahren und dann war der Fuß kaputt und ich war dann auf Krücken unterwegs. Das war
hochschwanger auch noch.
Das war wirklich, ich weiß nicht, ob ich da nicht irgendwie gebremst wurde in meinem Eifer durch einen Wink des Universums, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls... das war in der Schwangerschaft, verschieben der Workshops ging nicht, sonst hätte ich es eben nicht mehr vor der Entbindung geschafft. Und das hätte ich wirklich dann ohne Hilfe meiner Mama, die hat damals zum Glück noch in Deutschland gewohnt, nicht geschafft. Die hat mich, also zum Beispiel, um nach Bremen zu fahren, das hätte ich natürlich geschafft mit Krücken alleine, aber was ich nicht geschafft hätte, wäre mein ganzes Moderationsmaterial und die ganzen Sachen mitzunehmen.
Ach,
das ging dann nicht mit
Krücken.
Und so ist sie dann tatsächlich gekommen, hat mich in Hamburg abgeholt, von Münster nach Hamburg gefahren und hat mich dann nach Bremen gefahren, mit mir im Hotel geschlafen und mich dann wieder zurückgefahren am nächsten Tag.
Oh.
Und so. Und das war ganz, also ganz lieb. Und also ohne sie hätte ich das da, ohne Hilfe hätte ich das da nicht geschafft. Aber hat dann eben doch gerade so auch hingehauen, ne? Dass ich diese ganz praktischen Sachen abgeschlossen habe vor der Entbindung. Und ja, dann bin ich quasi in die Elternzeit gegangen und musste nur in Anführungsstrichen noch eben auswerten und dann zusammenschreiben.
Nur.
Ja.
Also, bevor ich mein erstes Kind bekam, gab es zwar schon die Ratschläge, schlaf nochmal in Ruhe und lang und ausgiebig, aber es gab auch sehr viele, die gesagt haben, ach, die Babys, die schlafen nur am Anfang. Also das ist total easy. Das habe ich jetzt nicht so empfunden, muss ich gestehen.
Ich glaube, das ist auch total unterschiedlich.
Ja, ne? Es ist total unterschiedlich. Und man ist ja beim ersten auch einfach in vielen Dingen nicht so routiniert, nicht so geübt und braucht vielleicht auch selber die Auszeiten, wenn das Kind dann mal schläft. Du hast schon angedeutet, deine Kinder haben nicht so besonders gut geschlafen.
Nee.
Wie war es denn dann in der Elternzeit? Also ich stelle mir vor, anfänglich noch ein bisschen finanziell abgesichert durch den eigenen Job, der noch läuft, aber ja auch ausläuft, wie du gesagt hast.
Dann ich glaube, es gab ja gleich Elterngeld.
Geld,
genau.
Mhm. dann zeitgleich immer noch ein bisschen lahmgelegt oder warst du dann schon wieder mobil?
Da war ich schon wieder mobil.
Okay, genau,
das war
immerhin.
So im vierten, fünften Monat passiert mit dem.
Weil Krücken mit
Fuß.
Baby ist ja, wird ja auch nicht einfacher. Und dann dieses Projekt mit der Doktorarbeit, mit der Dissertation, die du dir ja auch irgendwo selber auferlegt hast, aber du hast sicherlich einen Doktorvater, eine Doktormutter gehabt, die vielleicht auch mal hin und wieder gefragt hat, na, wie ist der Stand der Dinge? Klar, da kann man wahrscheinlich ein bisschen stretchen, wenn es sein muss, aber so wie ich dich jetzt bisher eingeschätzt habe, würde ich sagen, du hattest ja auch Lust, die abzugeben.
Ja, ich wollte das hinter mich bringen. Es war dann nicht mehr so ein... ich habe total Lust, das zu machen, sondern es war mehr so, ich will das
zu Ende bringen.
Ich will es abschließen. Ja, in der Phase war ich da.
Ja, verstehe. Und wie sah dann der Alltag aus für dich mit Neugeborenen?
Es war erstmal natürlich klar, sie war da. Sie ist erstmal das Wichtigste und meine Bedürfnisse stehen erstmal an zweiter Stelle. Ne? Und ich glaube, diese Umstellung, ne, von keinem auf ein Kind, die ist ja für alle Eltern irgendwie riesig. Ne? Das ist irgendwie eine riesige Herausforderung. Und bei mir ist es so gewesen, wie ich es bei vielen beobachte, dass ich erstmal total in das Extrem gekippt bin, mich einfach nur nach dem Baby zu richten. Ne?
Ja.
Also ich sehe mich noch bildlich vor mir, wie ich mir Berge von Müsli reingeschaufelt habe, während ich sie stillte, ne, mit so Tuch auf dem Kopf, damit ich sie nicht vollkleckere, weil ich es einfach nie hingekriegt habe, mir was Anständiges zu essen zu machen, sondern dann immer nur diese Müslis Kohlehydrat in mich reingestopft habe und und Ruhe essen und so ging gar nicht. Und ja, es hat dann durchaus ein bisschen gedauert, bis ich auch wieder langsam so auf meine eigenen Bedürfnisse mitachten konnte. Und ich glaube, in ein paar Wochen habe ich natürlich auch erstmal gar nichts gemacht, sondern mich erstmal so eingegroovt.
Ja.
Und dann kam tatsächlich viel Disziplin ins Spiel und alle Selbstmanagement-Tricks, die es so gibt, ne, die habe ich alle eingesetzt. Also alles in Teilziele runtergebrochen, in Wochenpläne übertragen, täglich gecheckt, inwiefern habe ich jetzt realistisch geplant und konnte ich mein Ziel erreichen. Systematisch Belohnung eingeplant.
Ich hatte
glücklicherweise auch so einen Sparringspartner, der auch promoviert hat. Und wir haben uns immer gegenseitig so motiviert und Deadlines gesetzt und uns geholfen, auch durch gegenseitiges Korrekturlesen und so. Also das war noch der nettere Teil, aber sonst war es schon auch ein bisschen Quälerei. Ne? Also die PGIP-Gruppe war dann für mich schon eben schon das Highlight. Und wenn ich wusste, danach schläft die Kleine gut, dann war der Latte Macchiato mit den anderen Mamis danach halt eben nicht drin. Ne? Sondern dann bin ich nach Hause gerannt und habe sie sofort dann im Kinderwagen, damit sie nicht aufwacht, schlafen lassen und mich dran gesetzt. Ne? Und ich musste auch natürlich andere Abstriche machen, also einfach lernen, alles stehen und liegen zu lassen, wenn sie schläft. Keine Wäsche zu waschen, nicht aufzuräumen, nicht zu putzen, und sondern die Zeit eben wirklich dann für die Doktorarbeit zu nutzen. Ne? Und das musste dann eben auch mein Mann aushalten und ich auch, dass es manchmal echt schlimm aussah, ne, in der Wohnung. Aber mir hat es da immer geholfen, mich zu fragen, so was ist jetzt für mich so das Wertvollste? Und wenn sie wach war, war es eben ganz klar meine Kleine. Ne? Und wenn sie schlief, dann gab es sicher auch mal Tage, wo ich so durch war von der Nacht oder so, dass ich mich dann auch hingelegt habe. Wie du meintest, dass man dann halt auch mal Auszeit braucht. Oder wo ich mir gesagt habe, so das Wertvollste ist jetzt, dass ich mich wieder als normaler Mensch und Frau fühlen kann und nicht nur als Mutter, und dass ich mir jetzt 20 Minuten Zeit nehme, einen ruhigen Kaffee zu trinken und vielleicht mal ein Buch zu lesen. Aber in der Regel hatte ich dann schon auch die Motivation, da voranzukommen und dieses Ziel, da eben weiter darauf hinzuarbeiten. Ne?
Ich erlebe immer wieder in sowohl den Interviews, die ich führe, als auch die Gespräche, die man so im echten Leben, sage ich mal, im Alltag hat, dass das eigentlich jeder weiß, wie wichtig das ist, dass man auf sich hört, dass man auf sein Bauchgefühl hört, dass man auf seine Intuition hört, und trotzdem es vielen so schwer fällt, das auch wirklich zu hören. Also sie spüren es irgendwo, aber sie nehmen es nicht wahr oder sie unterdrücken es, weil dann eben dieses Gefühl von, oh, ich muss aber doch aufräumen, und ich fühle mich auch nicht wohl, wenn es unordentlich ist, oder Was erwarten die anderen von mir? Hast du da Tipps, wie du so für dich diese Prioritäten, die du eben angesprochen hast, so klar auch einhalten konntest, dass du einfach wusstest, wenn sie wach ist, ist sie number one? Weil das hat ja eigentlich jede Mutter, aber man spürt ja so oft auch so diese ganzen anderen Druckfaktoren von außen.
Ja, das stimmt so. Aber tatsächlich, mir hilft da wirklich diese Frage, was ist für mich das Wertvollste? Ne? Und das ist eben nicht das Urteil der Nachbarin oder die saubere Küche oder was irgendwie andere Leute irgendwie darüber denken könnten, wie es irgendwie im Wohnzimmer aussieht, sondern sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Mhm. Das hat mir geholfen, ja.
Und wie lange hast du dann in deiner Elternzeit an der Dissertation weitergeschrieben, bis du wirklich sagen konntest, okay, ich kann abgeben?
Ich glaube, ich habe ein Jahr dann, also tatsächlich, naja, ich habe bestimmt 2 Monate oder so erstmal nichts gemacht, nachdem sie geboren war, und dann angefangen, und ich glaube, dann so ein Jahr gebraucht und dann habe ich abgegeben.
Das heißt, das eine Jahr war sie auch die ganze Zeit bei dir wahrscheinlich, ne? Sie war noch nicht fremdbetreut oder so?
Nee, sie ist dann mit einem Jahr, ist sie dann in die Kita gekommen. Genau, als ich mich auf meine Disputation vorbereitet habe, da war sie schon in der Kita vormittags. Das weiß ich noch, dass ich da, da hatten wir die Eingewöhnung schon hinter uns. Und da hatte ich immer schon so ein paar Zeitfenster, wo ich richtig arbeiten konnte. Und mich auch so gedanklich darauf einstimmen konnte. Ja. Das war dann auch wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so gut hingekriegt hätte, ne? Weil da war ich noch ein bisschen aufgeregter.
Ja, na klar. Und konntest du dich gedanklich schon auch auf die Zeit danach konzentrieren oder damit auseinandersetzen? Oder hast du gesagt, ich mache jetzt erstmal eins nach dem anderen und wie es dann beruflich weitergeht, das gucke ich mir danach an?
Ja, ich musste schon so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen immer natürlich versucht, so den Kontakt zu meinem alten Job zu halten, weil da gab es dann auch Führungswechsel und so, und es stand eben total in den Sternen, ob ich dann nochmal einen neuen Vertrag da kriegen könnte. Und da hatte ich immer sozusagen in Kontakt gehalten und mir gleichzeitig dann auch nochmal ein, zwei andere Optionen, die sich einfach so durch Kontakte ergeben haben, angeschaut. Also da haben wir auch mal Gespräche geführt und so, aber im Wesentlichen war ich wirklich auf die Kleine und auf dieses Abschließen dieser Arbeit konzentriert. Ne? Das war, also hat eher so am Rande eine Rolle gespielt. Ich habe mich da nicht so sehr damit befasst, was danach kommen wird. Nee. Mhm. Ja, und meine Mama, die ist, ich wollte noch ein Bild reinwerfen, die ist künstlerisch begabt, ne? Und die hat mir eine Collage gemacht und zu meiner Disputation geschenkt, und so, dass ich dann wirklich fertig war und das Projekt abgeschlossen war. Das war total süß, und darauf ist ein Foto von mir in der Mitte, und ich habe wie die hinduistische Göttin Kali ganz, ganz viele Arme.
Ja, und ach ja, das kenne ich.
Jongliere da, ne? Baby, Doktorarbeit, Job, Mann, Freunde, das ist alles in Bildern, Weiterbildung, Haushalt und ich weiß nicht, für was sie noch da irgendwie abgebildet hatte. Und ja, so ein bisschen habe ich mich auch so gefühlt in der Zeit. Ja. Ne? Und ich habe im Nachgang dann nochmal recherchiert und gedacht, ja, total, weil ich so viel jetzt auch nicht mit hinduistischer Mythologie auskenne. Und es ist total treffend, gerade diese Göttin auszuwählen, weil es ist die Göttin der Transformation, die Göttin der Zerstörung, aber auch der Erneuerung und die Göttin mit einer unheimlichen, wilden, weiblichen Energie. Ne? Ja. Und ich glaube, die steckt eben in uns Frauen grundsätzlich. Ne? Und ich glaube, die habe ich einfach in dieser Phase so ganz
schönes
toll
Bild
angezapft. Ja. Das hat meine Mama sehr schön in diesem Bild zusammengefasst.
Ja, Wahnsinn. So. Konntest du denn selber auch stolz auf dich sein oder hast du das gar nicht so richtig gemerkt? Okay,
ja, das ist gut. Also letztlich, wenn ich mich frage, manchmal frage ich mich so, warum habe ich mir das überhaupt angetan? Ne? Also es ist nicht so, dass man da jetzt so total viel von hat, sondern im Nachgang verliert es total an Bedeutung, so eine Doktorarbeit geschrieben zu haben. Und es war ja 5 Jahre oder so berufsbegleitend so ein Thema und so ein Akt. Und aber wenn ich dann an diesen Moment denke, wo ich rauskam aus dieser Disputation und nur noch meine Note hinter mir hatte und nur noch einmal kurz rein musste, um meine Note zu erfahren. Und da standen da schon meine ganze Familie und Freunde und das war so ein kleiner Sektempfang und meine Kleine da. Und da habe ich mich so stolz gefühlt, dass ich das geschafft habe. Und Ich glaube, nur für diesen Moment schaue ich das Ganze gemacht.
Ja, das glaube ich.
Das ist das, wo ich dran zurückdenke. Und dann ist meine Kleine ist da dann auf dem Tisch, die konnte dann schon laufen. Und ist da überall auf den Tischen dann rumgelaufen, wo ich noch meine Prüfung gehabt hatte dann. Und das war total süß. Und
Mega.
Also es war wirklich alles für diesen Moment.
Ja, den musst du dir ganz, ganz gut verpacken und immer wieder herausholen an Tagen, die man es besonders braucht.
Ja.
Wie ging es für dich weiter? Du hast dann den Wiedereinstieg gefunden.
Genau, ich habe dann doch wieder in den Konzern angefangen, ne,
ja,
was mir so gut gefallen hatte eigentlich auch, aber mein Vertrag ausgelaufen. Und bin dann mit einer halben Stelle wieder eingestiegen, als meine Tochter anderthalb war. Und während der zweiten Elternzeit stand die, also die war dann anderthalb Jahre später.
Ja.
Die stand ganz im Zeichen des Themas Haus. Also wir haben ein sehr altes Haus, Baujahr 1895, gekauft.
Ja.
Kernsaniert. Und ich war ja dann heilfroh, in Elternzeit zu sein, weil ich mich so dann um die ganze Finanzierung kümmern konnte und die Auswahl noch der Gewerke und Bauleiter beauftragen und am Anfang auch noch so ein bisschen Aufsicht der Bauarbeiten.
Das kann ein Fulltime-Job sein, sowas, ne? Habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch kein Haus gebaut, aber...
Ja. Und mit Babys sowieso, ne? Und mit Kindern, ne? Also ich weiß nicht, wie es... Also ich hätte es gar nicht geschafft, wenn ich dann noch den Job am Anfang gehabt hätte auch, ne? Fehlt mir die Fantasie, wie ich das noch hingekriegt hätte.
Ich muss noch einmal ganz kurz einwerfen, dass ich es wirklich bemerkenswert finde, dass du schon gesagt hast, dass ihr beim ersten Kind ja etwas länger, ich sag mal, geübt habt, sozusagen, und das zweite dann ja auch so schnell, also man das fasst so zusammen, in was für einer anderen Konstitution du dich körperlich und auch mental befunden haben musst, dass es dann doch einfacher ging, sozusagen erneut schwanger zu werden. Das ist wirklich beachtlich.
Ja. Ja, ich glaube schon. Also unser Körper ist manchmal schlauer als wir selber.
Ja.
Und es gibt uns Zeichen. Und man muss eben dann auch mal darauf hören, was sie einem sagen will.
Ja.
Ich kenne auch ganz viele Mütter, jetzt so in meinem Alter, dann manifestiert sich das so in Nackenschmerzen oder in Rückenschmerz oder so. Ne? Und also, das sagt uns was.
Ja, genau.
Wir müssen achtsam sein und uns drauf hören und uns darum kümmern.
Ja. Jetzt habe ich dir leider ein bisschen ins Wort gefallen. Du wolltest was von deinem Sohn erzählen. Das ist nämlich das Kind Nummer 2.
Mein Sohn, der hat eben aus dem Maxicosi heraus dadurch bedingt, dass diese Bauphase dann eben jeden Baumarkt, Fliesenmarkt und jedes Küchenstudio zwischen Hamburg und Lübeck erlebt.
Ja.
Und also das war auch eine sehr intensive Zeit. Ich bin dann auch ja wieder eingestiegen, als er so 14 Monate alt war, wieder mit der halben Stelle. Und wir haben dann vom Hausschwamm über betrügerischen Maler, über die üblichen Baukatastrophen, so gefühlt alles mitgenommen und wurde immer teurer und teurer und es dauerte immer länger. Also diese Doppelbelastung, Wohnung in Hamburg bezahlen plus Kredit läuft schon, das wurde immer länger und länger auch. Und so dass ich dann irgendwann auch wieder mein Netzwerk aktivieren musste und mir die Freitage, das waren bislang meine einzigen freien Tage, dann eben so einen gelegentlichen Trainingsjob nochmal besorgen musste, damit wir auch unsere Rechnungen, die explodierten, bezahlen konnten.
Ja.
Und also dann bin ich sozusagen wieder in dieser, seitdem bin ich wieder in dieser Kombi zwischen doch Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit und dann wieder in Teilzeit angestellt. Darüber gelandet. Das habe ich dann danach einfach beibehalten.
Das heißt, diese Teilzeit hast du verteilt auf 4 Tage?
Auf 4 Tage, genau.
So dass du deine Kinder dann quasi vormittags fremdbetreut in der Kita, nachmittags selber betreuen konntest wahrscheinlich.
Genau, ja.
Und dein Mann hat weiterhin Fulltime gearbeitet?
Der hat Fulltime gearbeitet, genau.
Auch wahrscheinlich, um das Ganze mit zu finanzieren natürlich hauptsächlich. Und jetzt hast du den Freitag auch noch...
nicht immer, aber dann doch häufiger mal hatte ich dann da einen Trainingsauftrag. Aber ich war halt froh drum, weil wir sonst echt nicht gewusst hätten, wie wir das alles stemmen sollen. Ne? Das waren ziemlich viele böse Überraschungen. Also sehr baulastig. Ne? Und zum Glück erst in der zweiten Hälfte der Elternzeit. Ne? Also die erste Hälfte, die habe ich total genossen und nur ums Eingrooven mit 2 Kindern gekümmert. Und meine Große war dann ja schon im Kindergarten bis um 2 dann immer und den ganzen Vormittag habe ich mich mit meinem Sohn durch den Park gekuschelt und es war total, total schön.
Ja, das glaube ich.
Das ist aber auch nochmal so eine, ich sag mal, so eine Reserve, die ich dann glücklicherweise aufgebaut habe für diese stressigen Zeiten.
Oh. Bist du jemand, der gut sich abgrenzen kann, dann von vor zu Nachmittag und sagen kann, wenn dann sozusagen die Kinderzeit erläutert wird, dann ist das wirklich auch nur Kind und ich gucke nicht auf mein Handy, ich check keine E-Mails. Ich kann das wirklich abgrenzen?
Das war ein Lernprozess, würde ich sagen. Also da war ich am Anfang nicht so gut drin. Und ich habe auch am Anfang, bei meinem ersten Wiedereinstieg, den Fehler gemacht, genau, das hören ja auch andere Mütter, die vielleicht den nicht machen müssen, den Fehler gemacht, alles möglich machen zu wollen für meinen Job. Ne? Und ich hatte dann immer so monatlich meinen Stundenkontingent und so an die Kita-Leitung weitergedacht. Da hatte ich halt eine Absprache auch mit ihr, dass ich dann immer flexibel, mal da eine Stunde länger, mal da eine Stunde kürzer und so, die Kleine abhole. Und dann hat die Kita-Leitung gewechselt und mir irgendwann eröffnet, so, das macht sie nicht mehr mit. Mhm. Ne? Ich soll bitte ganz regulär die Abholzeiten nutzen. Und dann weiß ich noch, dann saß ich da weint bei ihr im Büro.
Ja.
Und und dann bin ich halt zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, so, es geht nicht mehr. Ich muss jetzt halt ganz stur, ganz klar hier immer, ne, aus dem Meeting rausrennen und meine Tochter rechtzeitig von der Kita abholen. Und ich kann nicht mehr die Workshops so und so machen. Und und witzigerweise, und ich habe dann auch mit anderen Müttern gesprochen, die Kolleginnen, die Kinder hatten, und die haben mir dann auch den Rat gegeben, die haben gesagt, Claire, je klarer du bist, ne, je klarer du das kommunizierst, dann und dann bin ich nicht da. Und je mehr sich die Leute darauf einstellen können, desto einfacher wird es auch für dich. Und genau das war dann auch meine Erfahrung, als ich dann dazu übergegangen bin zu sagen, ja Leute, ich bin aber dann ab... Ich weiß gar nicht mehr, wann das dann war. Das war dann 3:15 oder so. 3:15 ist bei mir Schluss. Da bin ich dann nicht mehr da. Dann mein Abwesenheitsassistenten eingerichtet. Dadurch, dass es immer gleich war, konnten sich alle total gut drauf einstellen. Es kam auch dann gar nicht mehr immer diese Anforderung, ne? Jetzt um 4:30 nochmal ein Meeting einzuberufen und mich dazu einzuladen. Ne? Und ja, dann muss ich eigentlich im Rückblick der Kita-Leitung dann dankbar sein, dass sie mich da genötigt hat, mich so zu positionieren. Also deswegen, also ich würde sagen, ich konnte mich da gar nicht so gut abgrenzen am Anfang, aber habe es dann eben auch gelernt und auch gesehen, dass das einen Wert hat. Ne? Mhm. Und gut, die Kinder haben mir natürlich auch beigebracht, die sind ja auch ganz großartig, einen dann in ihre Welt so reinzuholen. Ne? Die brauchten auch, also meine Große brauchte immer so eine Übergangsphase. Wir haben unheimlich lange immer in diesem Ankleideraum der Kita, diesen Garderobe quasi verbracht, weil sie auch so lange irgendwie, glaube ich, das war so ihre Umstellungszeit, so zwischen Vormittag und Nachmittag. Ja. Und manchmal war ich dann ein bisschen genervt von, aber habe dann gedacht, naja gut, sie braucht das offenbar. Und haben wir dann sozusagen in den Nachmittag gestartet und holen die Kids einen dann auch schnell da.
Ja, das finde ich auch so großartig, dass sie uns beibringen können, dass wir so oft getrieben sind davon, um 15 Uhr auf dem Spielplatz zu sein. Dabei ist ja der Weg dorthin schon irgendwie das Ziel. Und es ist den Kindern ja völlig egal, ob sie um 15 Uhr in der Schaukel sitzen oder um 15:15 oder so.
Genau.
Und man selber denkt manchmal so, komm, wir müssen weitergehen. Aber eigentlich muss man gar nicht weitergehen. Also der Baum gerade interessant ist, dann ist nur mal der Baum interessant. Ne?
Genau, dieses Hier und Jetzt. Das ist total schön, das kann man von den wirklich lernen.
Total.
Kann man sich echt was abschauen.
Total. Okay, dann wissen wir jetzt also schon mal, wie du deine erste Elternzeit genutzt hast, wie du deine zweite Elternzeit genutzt hast. Und es gab noch eine dritte Elternzeit.
Genau,
Also wie ging es denn danach erstmal weiter bis zum Zeitpunkt der dritten Elternzeit?
Da ging es mit, sowohl mit dem Konzernjob dann erstmal weiter, den Hin und Her pendeln, weil wir ja dann auch außerhalb gewohnt haben. Also ich ich hatte montags Homeoffice und Dienstag bis Donnerstags bin ich nach Hamburg gependelt. Das waren dann schon auch immer 2 Stunden Fahrzeit am Tag noch zusätzlich. Und das Gefühl, dass ich schon immer so mitten rausgerissen hat und zwischen Welten hin und her hüpfe, war das. Ne? Und es war von meinem Job her, ich sag mal, nicht besonders kompatibel. Also das ist kein Job, den man so gut in Teilzeit machen kann. Es war zwar sehr nett vom Unternehmen, das sozusagen anzubieten, aber irgendwie hat das vorne und hinten nicht hingehauen. Ne? Weil, also wenn dann halt, wenn man mal, das liegt einfach an den Terminkalendern der anderen, ne? Wenn man dann so ein paar Top-Manager braucht für einen bestimmten Prozess und die sagen dann, ja gut, die haben so volle Terminkalender und die dann sagen, ja, Freitagnachmittags von 4 bis 6 könnten wir unseren Workshop machen und da kriegen wir auch noch einen Vorstand dazu. Dann, zumindest ich mich jetzt nicht getraut zu sagen, ja, und freitags arbeite ich aber nicht und nachmittags passt mir sowieso nicht so gut, ne? Sondern da bin ich schon ein bisschen wieder darin gelandet, zu versuchen, alles möglich zu machen und war schwierig, ne? Weil ich habe jetzt keine Familie in der Nähe. Meine Eltern leben in Frankreich, meine Schwester in England. Wir hatten auch keine sonstigen Bezugspersonen hier. Wir sind komplett neu auch hier in dieser ländlichen Gegend zwischen Hamburg und Lübeck gelandet. Und ich musste dann eben, brauchte immer wieder, auch wenn ich dann Seminare gegeben habe an den Freitagen, und das wurden dann später auch noch andere Tage, da brauchte ich eben dann Betreuung für die Nachmittage. Die Kita ging aber eben nur bis 15 Uhr. Und von so einem Ganztagsworkshop komme ich aber eher so zwischen 7 und 9 nach Hause. Ne? Mhm. Und dann haben wir natürlich immer Babysitter eingespannt. Und gefühlt war es für mich aber sowohl für diese selbstständigen Termine als auch die Konzernprojekte, das Gefühl, ich muss alles drumherum organisieren, von der Brotdose morgens bis wer holt welches Kind wann wo ab, Freundinnen hier einspannen, Backup-Plan da und wehe, wenn ein Kind krank wird oder Läuse kriegt oder sonstiges. Ja. Das war gefühlt immer total auf Kante genäht und hat mich richtig gestresst. Ja. Und wenn ich dann tatsächlich mal so 2-3 Tage auch weg war für meine selbstständigen Projekte, dann hat sich das Arbeiten selber zwar so wie Erholung angefühlt, ne, und auch total Spaß gemacht, aber wenn ich zurückkam, hatte ich so das Gefühl, die Kinder sind total durcheinander von diesem Flickenteppich an Betreuung und ich brauche jetzt 5 Tage, bis alles wieder in geordneten Bahnen läuft. So, ne? Und also das war so die Erfahrung dann schon mit 2 Kindern und genau, als ich dann schwanger wurde mit der dritten, war mir klar irgendwie, dass das wird so nicht.
Ja, dann fehlt der Mehrwert irgendwann auch, ne?
Ja, genau. Also ich wollte es einfach so nicht, oder beziehungsweise das Leben hat mir gezeigt, nein, ich will was anderes von dir. So, ne? Und ich habe es dann versucht, mit in der dritten Elternzeit dann erstmal sozusagen eine ganz lange Pause, also hatte auch schon kommuniziert, ich werde 3 Jahre Elternzeit erstmal nehmen und habe dann erstmal mit der Beratungsselbstständigkeit dann doch wieder angefangen auch. Da war, bei meinem ersten Training war die Kleine 6 Monate alt und als ich dann aber da so um 11 Uhr abends in Düsseldorf im Hotel saß und Milch zu pumpen versuchte und es trotz Babyfotos anschauen irgendwie nicht geklappt hat und ich morgens früh den Wecker, um wieder Milch abzupumpen. Also um rechtzeitig dann im Seminar und so, habe ich auch gedacht, so nee, also das ist es nicht. Ne? Das Leben fordert von mir gerade einfach was anderes, nämlich eben für meine Kinder präsent zu sein. Und ich wollte auch, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich auch nachmittags da sein muss, und zwar sowohl physisch als auch gedanklich. Ne? Was du eben beschrieben hast, dass man dann doch nochmal aufs Handy schaut und so, das hatte ich natürlich dann schon hier und da, ne? Wenn dann irgendwie neue Kunden einen kontaktieren oder so, dann möchte man auch zeitig irgendwie zurückrufen und so. Und gedanklich ist man dann doch auch nicht bei den Kindern. Ne? Und also für mich war da einfach so die Konsequenz, ich brauche eigentlich einen Job, wo ich selber Herrin meiner Arbeitszeit bin. Ne? Mhm. Und das kann dann eben nicht so ein Beratungsdienstleistungsjob Job sein, weil da bin ich es definitiv nicht. Ne? Mhm. Also muss ich irgendwas komplett anders machen als bislang. Ja, das und da war dann eben, kam dann eben diese Gründungsidee ins Spiel. Ne?
Ja, erzähl mal.
Ja, also vielleicht erzähle ich mal, was Ulala Boutique ist. Ne?
Genau, ja. Ja.
Genau, also das ist jetzt ein Online-Shop für Premium, pre-loved, wie es so schön heißt.
Ja, schönes Wort.
Pre-loved finde ich gut, weil es ist ja wirklich schon mal Sachen, die man lieb gehabt hat. Und, Mode für Kinder von 0 bis 12 Jahren. Und das ist von mir eben ausgewählt. Ich bemühe mich da immer total süße und hochwertige Sachen zu finden. Und ja, der Fokus liegt eben auch wirklich so auf Klamotten, die das Potenzial haben, so zum Lieblingskleidungsstück der ganzen Familie zu werden. Ne?
Wo suchst du die oder wo findest du die?
Ganz unterschiedlich. Also in Frankreich, Secondhand zum Teil, da gibt es diverse Plattformen. Von anderen, also ich hatte einen Kooperationspartner eine Zeit lang in Spanien, die auch so einen Online-Shop gemacht haben. Wenn die sozusagen die stockt haben, dann habe ich bei denen vergünstigt eingekauft. Leider sind die pleite gegangen.
Ja.
Und sonst inzwischen ist es so, dass ich eben von meinen Kundinnen selber ankaufe.
Ja.
Und die schicken mir eben Pakete, kriegen dann ein Angebot und dann sofort Auszahlung auch.
Ah, ja.
Und da wähle ich eben dann auch immer ja, die Sachen aus, die ich, von denen ich weiß, dass sie meinen Kunden gefallen oder die ich selber schön finde. Und auch, also eigentlich habe ich auch immer, wenn ich reise oder so, jetzt gut, ist das wenig geworden, Corona-bedingt, aber wenn ich zum Beispiel in Portugal bin oder so, dann bin ich auch, da fertigen ja auch ganz viele süße Kinder. Modelabels, ne, da gibt es dann eben auch nochmal so Fabrikverkäufe und so, da schaue ich dann auch immer nochmal, ob ich noch ein paar Sahneteilchen finde.
Mhm.
Also es sind vor allem viele französische Marken, Bonpoint, Jacquardie, Petit Bateau, das kennt man so.
Ja, die kenne ich auch.
Und spanische Marken, so wie Nanos und Fili Carrera und Paz Rodriguez und eben auch nochmal so italienische Marken, das sind so einfach das, was so häufig da ist. Ne? Il Gufo, Babe & Chess, Eddie Penn. Und ja, ich habe Unterstützung durch eine Minijobberin und wir bemühen uns dann eben da die Sachen ausführlich zu fotografieren und pflegen ganz viele Produktmerkmale, damit unsere Kundinnen dann ganz bequem filtern können und ganz schnell finden, was sie suchen. Und ja, was ich ja schon gesagt habe, es gibt dazu halt diesen Ankauf, ne? So unkompliziert von hochwertiger Kinderkleidung. Und einen kleinen Blog noch, wo es darum geht, nachhaltiger mit Kinderkleidung umzugehen. Ne?
Mhm.
Und ja, also Hintergrund zu der Idee war, dass ich dann eben, ich war einfach schon immer modeaffin und habe auch für mich immer schon so auf diese Kombi Qualität und Hochwertigkeit, aber in Kombi mit Secondhand gesetzt. Und das hat sich dann irgendwann total auf die Kinder verlagert, als die kamen. Warum ist mein Kleiderschrank sehr stiefmütterlich behandelt worden und dann nur noch die ausgestattet und hatte immer total große Freude dran, auch noch mit meinen französischen Tanten für die ganz süße Sachen zu suchen und wurde dann immer auch gefragt in Hamburg, woher hast du das denn, wo kriege ich das und so. Ne? Und, ja, und zum anderen hatte ich eben dann auch festgestellt, dass es doch einfach super mühselig ist, dieses ganze Klamottenthema der Kinder zu managen. Ne? Also ne, die wachsen, die brauchen immer wieder was Neues,
ja.
Und stapeln sich die aussortierten Sachen und da braucht man auch wieder eine Lösung für. Ich weiß nicht, wie machst du das denn mit den, wie sind deine Erfahrungen da?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Kind Nummer 1 ist ein Mädchen und Kind Nummer 2 wird jetzt ein Junge. Ich habe jetzt erstmal einfach immer alles aussortiert und nach schon direkt sozusagen mit den Größen bzw. dem Alter ordentlich in Kartons gepackt, weil ich ja nicht wusste, was Kunde Nummer 2 würde. Und habe bisher erstmal alles behalten, weil ich, wie das halt so ist, ne? Erstens mich noch nicht trennen konnte, da an manchen Teilen hängen ja auch Emotionen. Und zweitens, man nicht wusste, okay, also uns war klar, zweites Kind soll auf jeden Fall kommen. Was wird es dann? Kann man die Sachen gebrauchen oder sollte man sich schon trennen? Und ich werde definitiv auch dem Jungen ein paar Sachen anziehen, die, ich sag es mal, relativ neutral aussehen. und das Ganze auch wiederverwenden. Es gibt schon auch Teile, die sehr gelitten haben, muss ich gestehen. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht auch abhängig davon, von der Qualität ursprünglich und auch, was man dem Kind wann anzieht. Also es gibt so ein paar Teile, die gehen eher an den Tag.
Die Breiflecken.
Ja. Oder in der Kita gibt es auch mal, ne? Also gibt es dann manchmal doch morgens die Entscheidung, das vielleicht heute nicht in die Kita, sondern eher am Sonntag, wenn wir zu Oma fahren. Aber ansonsten bin ich totaler Fan davon, Secondhand zu kaufen. Und es gibt hier in Hamburg ein paar tatsächliche auch Shops. Aber ansonsten bin ich auch großer Fan davon, das eben online zu machen, weil man dann ein bisschen übergreifender auswählen kann. Mhm. Du hast dich ja auch gegen einen tatsächlichen lokalen Shop entschieden und machst das rein online, richtig?
Mm-hmm. Genau, also ich habe selber, also als ich quasi in der Situation war, für mich alles Mögliche ausprobiert und auch da viele Enttäuschungen erlitten.
Ja.
Also wenn man dann zum Beispiel selber da mal bei Vinted heißt es jetzt, ne, und
ja,
Kleinanzeigen oder sowas, erstmal muss man sich so durch endlos viel, ich sag jetzt mal Schrott, durchwühlen, ne, so viele Seiten hatte ich gefühlt gar nicht so die Zeit zu. Und dann war es auch total umständlich, so für jedes Teil die ganze Kommunikationskaskade loszutreten. Ne? Und dann kommt die Sache manchmal nicht an oder der Zustand ist total schlimm und wird anders dargestellt und so. Ne? Und man kann nicht zurückgeben und wenn es nicht passt oder gefällt oder so. Ne? Das hat mir so missfallen. Und auf der anderen Seite haben wir dann versucht, die Sachen irgendwie zu verkaufen. Ne? Auf dem Flohmarkt kriegt man dann gerade noch mal so 2 Euro für die Designer-Krabbel pushen. Ne? In die Kommissionsläden in Hamburg habe ich auch etwas probiert. Die sind aber auch total wählerisch. Und am Ende der Saison bekommt man dann, man muss es dann passend jetzt nur Frühlingssachen und jetzt nur Wintersachen sortiert bringen. Und dann kriegt man Ende der Saison die Hälfte der Sachen schon wieder zurück. Das lohnt sich auch kaum, dieser Aufwand. Ne? Und selber verkaufen bei eBay, wenn man dann Pech hat, geht alles für 1 Euro weg. Und so.
Ja.
Das war also alles so wenig erquicklich. Und ich habe dann, es war also so ein bisschen auch so scratch your own itch.
Ja,
also die Idee, so von Müttern für Mütter so ein Angebot zu schaffen, das einfach wirklich nur Freude macht. Ne?
Ja.
Wo man sich nicht durch, wo man einfach schon ein schönes Angebot hat, wo man nur süße Sachen findet und eben nicht dieses seitenweise irgendwelche Sachen, die nicht passen, durchforsten muss und wo man dann einfach nur nette Sachen hat und dann die Qual der Wahl, das auszuwählen, was besser zu einem passt, wo man sich darauf verlassen kann, ne, wenn da steht neuwertiger Zustand, dann kommt genau das auch in neuwertigen Zustand an und wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem einkaufen kann, ohne zig Mails hin und her zu schicken. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen dann doch eben nicht gefällt oder passt oder so, dann schickt man es eben zurück und kriegt sein Geld zurück. Ne? Das war so die Idee für die Käuferseite und auf der anderen Seite eben das Angebot, dann die Sachen, die man nicht mehr brauchen kann, die aber noch so schön sind. Und die hat man ja, wie du schon sagst, da hängen Erinnerungen dran. Ne? Die hat man liebevoll ausgewählt. Man weiß noch, wie man da so durch die Shops gezogen ist, wie man das mit der besten Freundin zusammen so in Vorfreude betrachtet hat, ne? Und sich auf den kleinen Menschen gefreut hat und so. Ne? Das möchte man ja auch nicht verramschen. So, ne?
Ja.
Und es ist aber andererseits auch wirklich schön, wenn das noch anderen Familien eine Freude macht und noch weitergetragen wird. Und das Ganze ist ja auch gut, viel besser für unsere Umwelt, als
wenn
wir ständig irgendwelche neuen Sachen. Es ist ja wirklich so viel da. Wir leben total im Überfluss. Und meine Idee war eben dann, diese Secondhand-Käufe eben auch für Mütter attraktiv zu machen, die bislang vielleicht nicht so viel von Secondhand hielten. Da habe ich durchaus auch so einige Freundinnen, ne, für die das in der Vergangenheit einfach gar nicht in Frage kam, die jetzt aber gern bei mir im Shop einkaufen.
Ja, weil das Besondere auch in deinem Shop ist eben, dass es sehr hochwertig ist. Ne? Also man kann sofort sehen, dass da wirklich auch Mühe hintersteckt und nicht einfach mal eben kurz ein Foto gemacht und hochgeladen, sondern das ist alles viel, viel hochwertiger und dadurch hat man auch viel mehr Lust, sich da auf der Seite ein bisschen rumzutreiben und zu gucken, welches Lieblingsstück einer anderen Familie vielleicht jetzt zum Lieblingsstück der eigenen Familie werden kann.
Ja.
Und ich finde besonders schön, dass ihr, man kann auch, du hast es schon ein bisschen angedeutet, in Kategorien so ein bisschen suchen nach bestimmten Merkmalen. Und es gibt da auch eine Kategorie, die heißt, glaube ich, Unisex. Das heißt, das ist dann nicht alles rosa oder blau, sondern man kann das geschlechterübergreifend sozusagen auswählen. Das finde ich auch total sinnvoll.
Und daher, genau, weil es gibt eben dann doch auch viele, die sagen, ich möchte mich überraschen lassen.
Ja.
Und überhaupt, mich hat das total gestört, dass alles immer gleich in rosa und hellblau gequetscht wird, also in Geschlechterstereotype. Es gibt ja auch jetzt viele, die sagen, das ist sozusagen zu weit, geht zu weit. Und ich ganz radikal sind und sagen, ich erziehe mein Kind irgendwie komplett geschlechtsneutral. Aber einfach, dass ein Angebot da ist, wenn man sich überraschen lässt vom Geschlecht des Kindes oder wenn man sagt, ne, ich habe jetzt vielleicht nicht das typische Mädchen, meine Kleine ist zum Beispiel auch so, die möchte lieber, zieht immer lieber Jungssachen an.
Ja.
Die mag nicht so gerne Kleider und so, jetzt kommt sie gerade drauf. Und dass man da einfach dann ein Angebot hat und die Kinder nicht so in Schubladen stecken muss.
Ne? Absolut. Als du vorhin gesagt hast, dass dann für dich feststand, du brauchst einen Job, der ja irgendwie familienkompatibler ist und vor allem, wo du Herrin der eigenen Arbeitszeiten sein könntest, da kam ja zu dem Zeitpunkt dann deine Selbstständigkeit mit der Boutique ins Spiel.
Ja, die Idee erstmal. Also ich habe sehr lange mit mir gehadert, muss ich sagen.
Ja.
Weil also das Gefühl war schon auch wieder so dieses, ja, ich muss da was loslassen.
Mhm.
Und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, Mensch, jetzt hast du hier jahrelang dir das so aufgebaut. Du bist jetzt Expertin hier auf dem Gebiet. Du hast alle Weiterbildungen gemacht, die man in dem Bereich machen kann. Du hast promoviert. Alles sozusagen. Und das soll ich jetzt so über Bord werfen. Das war so mein Gefühl, das kann doch nicht wirklich mein Ernst sein. Ne? Und da habe ich wirklich lange, lange für gebraucht. Ich habe dann auch noch nach der Elternzeit ja einen Sonderurlaub beantragt und nochmal, weil wir Bedenkzeit erbeten und das nochmal verlängert und lange gehadert und dann gedacht, gut, ich probiere es vielleicht schon ein bisschen aus, ich probiere mal ein bisschen was aus, ich verkaufe schon mal ein paar Sachen auf eBay Kleinanzeigen und teste mal, ob das da ein Markt da ist und ich spreche einfach mal mit ein paar Leuten, was sie von der Idee halten und ja, das hat dann immer so mehr an Fahrt aufgenommen und irgendwann auch eher zufällig, weil meine Mutter gerade da war und ich irgendwie las, es gibt irgendwie so ein Gründungsprogramm und ich dachte, ach, wenn sie jetzt gerade da ist, kann sie auf die Kids aufpassen, ich fahre da mal eben hin und zack, befand ich mich in so einem Gründungscoaching wieder und dachte, ach, ich mache das jetzt mal, es kann ja nicht schaden und und das wurde dann, ich habe wirklich das Gespräch mit ganz vielen gesucht. Ich bin auch hier beim Arbeitsamt, zu einer Beratungsstelle Frau und Beruf oder so, also alle möglichen Beratungsangebote angenommen, mit allen möglichen Menschen gesprochen über die Idee und bin eigentlich immer mit der Haltung reingegangen, dass ich dachte, ja, die werden dir jetzt sagen, du hast jetzt hier alles straight auf deine Organisationsentwicklungs-, Change-Beratungskarriere gesetzt, mach dich, wenn, dann in dem Bereich selbstständig, nutzt das und lass das und das ist Quatsch und da gibt es so viel Konkurrenz und so weiter. Aber ich kam immer aus diesen Gesprächen raus und die Leute haben gesagt, ja, das hört sich gut an. Ja, ich glaube, das kann funktionieren. Ja, mach das doch. Und ich war dann jedes Mal so ein bisschen erstaunt. Ne? Ich dachte, ach was, ja, und die trauen mir das zu. Und und irgendwie wurde es dann immer konkreter, dass ich dann noch mit meiner Freundin Tina, die so eine Grafikdesign-Agentur hat, die das Design umgesetzt, Green Design und das Corporate Design umgesetzt hat. Wir sind dann zusammen nach Barcelona gefahren und saßen da und ich habe ihnen nochmal die Idee skizziert und so. Und dann wurde es immer schon so ein bisschen konkreter und sie hat mich dann auch nochmal da beraten. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gedacht habe, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, und das habe ich jetzt auch dann letztlich nicht bereut.
Nee, das klingt auch nicht danach. Ja. Wie sieht denn dein Alltag heutzutage aus? Also sag noch mal kurz, wie alt deine Kinder heute sind und
die
wie du es aufgeteilt hast.
11, 8 und 4.
Ja.
Und die sind, also die Große ist am Gymnasium, Und der mittlere ist in der Grundschule und die kleine in der Kita.
Also von mir allem etwas.
Genau, ich hatte jetzt auch schöne im Lockdown.
Ja, schön, das glaube ich.
Das volle Programm. Ja, die sind, also die Große kommt um 1 aus der Schule. Die anderen beiden sind bis circa 3 betreut. Und ich nutze die Vormittage, um entweder im besten Fall Pakete zu packen, weil Bestellungen da sind,
ja.
Oder eben auch alles, was so rundum operativ auch anfällt. Ne? Teilweise bügel und fotografiere ich auch, teilweise kümmere ich mich um die Suchmaschinenoptimierung. Mal schreibe ich irgendwelche kleinen Texte, dann versuche ich ein bisschen Marketing Schritte zu unternehmen oder PR, mich ein bisschen PR zu kümmern. Wir Kundenanfragen beantworten, die Produkte fliegen, das mache ich in der Regel nachts. Also wenn meine Minijobber-Unterstützung das nicht macht, dann mache ich das beim Netflixen abends. Da bearbeite ich die Fotos und habe so meine Moves, sage ich mal.
Ja.
Das ist halt sehr viel, ich sag mal, sehr viel operativer als das, als wie ich vorher gearbeitet habe, und sehr viel weniger Interaktion mit anderen. Aber das tut mir auch ganz gut, muss ich sagen, weil ich ja schon durch die Kinder auch sehr viel Lebhaftigkeit dann nachmittags habe und sehr viel Interaktion. Und mir gefällt das ja ganz gut, auch mal so vor mich hin zu wursteln, muss ich sagen. Und manchmal habe ich aber auch, lerne ich meine Kundin auch kennen. Wenn die in der Nähe wohnen, kommen die auch manchmal bei mir, zu mir ins Lager und suchen sich da ihre Sachen aus. Ist auch immer total, total nett. Manchmal bringen die auch ihre kleinen Süßen mit. Das ist total schön, weil das, also letztlich würde ich sagen, es ist einfach Liebe drin, ne? Liebe für die Kinder und für die Mütter und für die süßen Klamotten, und das ist der Grund, warum ich das total gerne mache.
Ja.
Ich freue mich immer noch tierisch, wenn ich dann irgendwelche Sachen entdecke oder wenn mir so ein Einkaufspaket zugeschickt wird und dann sind da total viele süße Sachen drin, wo ich genau weiß, ja, ne, das ist genau das, was auch andere irgendwie suchen. Oder ich habe auch ein paar Freundinnen, die schon sagen, ja, wenn dann wieder irgendwas in Größe 116 für Jungs und so in der Richtung, dann sagst du mir Bescheid, ne? Und das ist einfach total, macht total Spaß, ne? Es ist so, wie als hätte ich ganz viele Freundinnen, denen ich dann immer noch mal Tipps geben kann. Und ich dann manchmal auch beraten, manchmal fragen die auch, ne, was könnte das und das irgendwie passen und wie fällt das und das aus und so. Also mir macht das total Spaß.
Würdest du sagen, dass du jetzt angekommen bist?
Was heißt angekommen? Ist man jemals angekommen? Also ich bin total zufrieden gerade. Ne? Was ich noch mache, ist so ein bisschen, was sich jetzt ergeben hat im Lockdown, ist, dass ich immer noch mal ein paar Coaching-Anfragen bekomme.
Ja.
Wo ich jetzt auch richtig Lust zu habe, weil es nochmal so eine, sozusagen das Arbeiten aufnimmt, was ich ja die ganze Zeit gemacht habe.
Ja.
Und und ich habe jetzt hier auch einen Coaching-Raum gleich gegenüber in der Straße, einen ganz schönen Raum. Und das ist auch nochmal schön, weil ich dann noch mehr meinen Kopf nutzen kann, sozusagen. Und nochmal ein schönes Arbeiten. Also das mache ich nochmal gelegentlich. Und diese Kombi, bisschen Coaching, der Shop und ganz nachmittags wirklich, ohne noch an irgendwas anderes denken zu müssen, für die Kinder da zu sein, das ist total schön. Und das lässt sich auch teilweise so gut kombinieren. Ne? Ich habe mein Lager angemietet im Haus von meiner Freundin, die auch 3 Kinder hat. Ihre Kleine ist mit meiner befreundet, das heißt jetzt
zum Beispiel
auch im Lockdown. Ich hätte gar nicht die, ihr wisst gar nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ich konnte immer die Kleine mitnehmen. Die hat dann gespielt, während ich Pakete gepackt habe oder gebügelt habe oder sonst was. Und wenn ich mal in Urlaub bin, dann packt sie für mich, hilft sie mir und packt dann Pakete für mich und so. Und das ist total schön. Es gibt irgendwie, es fühlt sich so leicht an, ne? Und das deswegen angekommen, ja, irgendwie sträubt es sich in mir eventuell bei diesem Begriff, aber es fühlt sich gerade wirklich gut an und ich bin ich bin ganz happy jetzt momentan mit und auch happy, dass ich sozusagen diesen Schritt dann gewagt habe, das doch loszulassen. Und,
ja.
Ja, mir geht es deutlich besser damit jetzt, muss ich sagen. Hm?
Und ist das etwas, was finanziell auch das Ganze so ein bisschen auffängt zu dem, was du vorher gemacht hast? Oder ist da noch Luft nach oben?
Das ist jetzt das Ziel, ne, dass ich da hinkomme. Also in meinem Businessplan, momentan, bin da schon, gut, mein Gründungscoach hat immer gesagt, ich plane viel zu konservativ.
Ja.
Aber ich muss sagen, es ist doch so gekommen, wie ich es vielleicht jetzt auch durch den Lockdown bedingt oder so, ich weiß es nicht. Aber weil es hat jetzt wirklich keiner Kinderklamotten gekauft oder kaum jemand. Ich habe auch von vielen Eltern gehört, wir sind den ganzen Tag im Schlafanzug geblieben. Also tatsächlich ist mein Gefühl, es ist viel weniger gekauft worden.
Ja.
Und deswegen, es ist tatsächlich so, meine konservative Kalkulation hat schon hingehauen.
Ja.
Ich war jetzt nicht so euphorisch, was die ersten Jahre betrifft. Das muss ich eben erst nochmal einpendeln, aber die Tendenz ist gut. Ne? Es werden immer mehr Kundinnen, es scheint sich irgendwie so von Mund zu Mund zu verbreiten, weil ich habe jetzt natürlich auch kein großes Marketingbudget, um das so riesig bekannt zu machen. Und mein selbst angelerntes Suchmaschinenoptimierungs-Know-how ist auch dann irgendwo begrenzt. Ne? Aber das ist alles sozusagen im grünen Bereich und die Entwicklung ist gut und ich bin da super zuversichtlich und mein erster Schritt ist erstmal, dass, wie du sagst, dass es das einfach auffängt, dass ich meine das, was ich im Konzern verdient habe, was auch nicht so doll war, sage ich mal, nach Abzug aller Babysitterkosten und so weiter, vom Netto und Steuerklasse 5, dass ich das erstmal so auf an Gewinn erzielen kann.
Ja.
Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das so im nächsten Jahr dann auch klappen wird.
Ja. Wenn man sich jetzt diese ganze Lebensgeschichte und diese einschneidenden Erlebnisse und immer wieder dieses, okay, ich muss etwas loslassen, damit sich etwas Neues ergibt, das ist, finde ich, bei dir sehr zentral sozusagen, was man für eine Menge von lernen kann. Wenn man sich das alles anguckt, dann sieht das nach wie vor nach einem echt dicken Schedule aus. Und ich frage mich, du hast ja gerade schon gesagt, dass das so ein bisschen jetzt eine gute Balance ist für dich und in der du dich sehr wohlfühlst. Aber wo ziehst du wirklich nochmal so richtig Me-Time raus oder die Zeit, deinen eigenen Akku aufzuladen? Brauchst du das überhaupt? Bist du jemand, der das so braucht, um mal richtig in Ruhe runterzukommen und für sich zu sein? Oder sagst du, ach, solange ich die ganze andere Balance habe und die Bälle in sämtlichen Armen jonglieren kann, geht es mir eigentlich gut?
Nee, also das brauche ich schon. Ne? Also das brauche ich schon. Und also da würde ich sagen, zum Glück bin ich ja in Portugal aufgewachsen.
Ja.
Die Portugiesen sind ein sehr lebensbejahendes, feierfreudiges Völkchen und auch so ein bisschen die Französin in mir, ne, die diese Lebensfreude und dieses Savoir-vivre und genießen können auch einfach so, das habe ich schon auch in mir und das bewahre ich mir auch und das versuche ich dann auch einzubauen. Ne? Und so einmal sind das so kleine Genusszeiten so im Alltag. Ob das zum Beispiel ist, also ich bin jetzt dazu übergegangen, wenn ich morgens, ich laufe mit meinem Sohn zur Schule und bringe ihn zu Fuß, das sind 2 Kilometer und laufe dann wieder zurück. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann mache ich meinem Mann und mir einen Kaffee und sitze dann mit meinem Latte Macchiato erstmal 20 Minuten, eine halbe Stunde und gönne mir sozusagen diese halbe Stunde und lese ein Buch.
Ah, ja.
Ich lese unheimlich gerne und vertiefe mich dann auch da so richtig. Und das tut mir schon mal total gut. Und dann starte ich sozusagen erst den Tag. Oder ich bin dazu übergegangen, montags, nachdem ich jahrelang immer versucht habe, abends darauf zu warten, dass mein Mann rechtzeitig von der Arbeit kommt, um die Kinder zu betreuen. Und dann jede zweite Woche ging das nicht, damit ich zu meiner Yogastunde komme. Irgendwann habe ich gesagt, nee, ich Montag morgens 9 bis 10:30 Uhr suche ich mir jetzt einen Kurs mit lauter Seniorinnen zusammen.
Ja.
Und da starte ich dann jetzt in die Woche mit 1,5 Stunden Yoga. So, das sind für mich so Auszeiten, damit ich ja, damit ich sozusagen das Ganze auch gesammelt und mit Energie angehen kann. Und ich gönne mir auch mal Auszeiten, vor allem mit meiner besten Freundin. Wir fahren dann mal in den Tegernsee und lassen uns in schönen Hotels ein Wochenende verwöhnen und quatschen einfach von morgens bis abends und die ganze Nacht durch. Ja. Danach fühle ich mich irgendwie wieder heil. So, das tut total gut. Und mein Mann und ich, wir feiern auch einfach gerne. Das haben wir auch schon gemacht gerne. Und jetzt selbst in der Corona-Zeit haben wir dann eine Mini-Mini-Runde dann die Nacht mal im Wohnzimmer bis 3-4 Uhr morgens durchgetanzt. Ne, auf die Sets der alten DJ Freunde, die wir schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und also das sind so kleine Zeiten und ob es manchmal die bewusst genossene Praline am Abend oder das Glas Rotwein mit meinem Mann oder so ist, das versuche ich schon immer wieder auch bewusst einzubauen. Das ist schon wichtig. Und das habe ich aber auch erst gelernt, würde ich sagen.
Ich wollte gerade fragen, ist das etwas, was man vielleicht auch in seinen 20ern und 30ern noch gar nicht so richtig vertieft hat für sich?
Das glaube ich schon, ja. Das kann gut sein. Also ich war viel mehr im Außen früher und viel weniger bei mir. Und aber das waren tatsächlich die Kinder, die mir das beigebracht haben. Ich lese ja unheimlich gern und auch viele, viele Erziehungsbücher und Ratgeber und sonstige Dinge und habe schon auch immer versucht, weil ich auch Psychologie ja auch mein Herzensthema ist und ich dann auch mich viel damit mit Kinderentwicklungspsychologie und so befasst habe. Und die haben mir das beigebracht, ne, dass ich sozusagen auch eine bessere, und da kommen wir auch wieder zu dem, was Französinnen vielleicht besser machen. Ja. Sind die französische Philosophin Elisabeth Badinter, die hat immer gesagt, französische Frauen, also die bleiben, sind zuerst Frau und dann Mutter. Ne? Mhm. Und da ist, finde ich, was dran. Ne? In Deutschland ist man sehr, geht man sehr in diese Mutterrolle rein. Es wird auch erwartet, dass man da total aufgeht und man kann sich da aber auch verlieren. Ne? Man muss sich das auch ein Stück weit zurückerobern. Und ich habe eben durch viel einfach theoretisches Reflektieren, aber auch einfach schauen, ausprobieren mit den Kindern gemerkt, so wenn es mir gut geht, wenn ich in meiner Mitte bin, dann ist es auch viel harmonischer mit den Kindern. Die streiten sich weniger oder wenn meine Konfliktsituation aufkommt, dann bin ich halt relaxter und kann das besser irgendwie so in die Wege leiten, dass das irgendwie glimpflich abläuft. Und das ist total wichtig, dass ich dass es mir auch gut geht. Und das ist auch was dieser ganzen Diskussion um dieses Bedürfnis, bedürfnisorientiert, ne? Das war ja Hashtag bedürfnisorientiert. Ja. Da verstehen ja offenbar ganz viele drunter, dass man sich nur um die Bedürfnisse der Kinder kümmert. Und das, finde ich, ist eine Fehlinterpretation, denn es geht darum, die Bedürfnisse aller in Einklang zu bringen und auch Mütter müssen eben da wirklich schauen, was sind denn meine Bedürfnisse? Und manchmal stehen die natürlich auch in Konkurrenz zu denen der Kinder. Ne? Wenn ich jetzt gerade total Ruhe brauche und einfach schlecht geschlafen habe und super müde bin und mein Kind will aber irgendwie fröhlich und braucht ganz viel Aufmerksamkeit und möchte die ganze Zeit, dann muss ich mir das eben bewusst machen, dass da jetzt gerade so ein Clash vorliegt. Ne? Und es hilft einfach, das aber zu sehen, das hilft einem schon, damit dann besser umzugehen mit der Situation, finde ich.
Ja. Aber ich finde, wenn man dir so zuhört, du strahlst so eine positive und ruhige Atmosphäre aus und das, obwohl dein Leben ja auch bei weitem nicht nur stressfrei war, also gerade die Anfangszeiten waren ja auch sehr, sehr belastend teilweise. Wenn ich mir von dir anhöre, dass ihr schon 24 Jahre zusammen seid, dann kann man davon ausgehen, dass ihr ein gutes Fundament habt, euch sehr, sehr gut kennt. Wäre natürlich meine Frage, gerade im Hinblick auf diese verschiedenen Projekte in den Elternzeiten, was ist so die größte Herausforderung mit dem eigenen Partner? Die Kinder, der Hausbau, die Doktorarbeit oder die Selbstständigkeit?
Puh, ich glaube, es ist das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket, einfach viele, viele To-Dos. Mein Mann ist auch so, dass er sehr viele, also wir haben zwar ganz ähnliche Werte, aber wir haben ganz unterschiedliche Interessen.
Ja.
Und jeder auch so ein bisschen sein eigenes Leben. Also er interessiert sich auch für ganz abgefahrene Sachen, sucht Meteoriten in Machtexpeditionen,
um ja.
Meteoriten in Wüsten zu finden, neben seinem, was gar nichts mit seinem Job zu tun hat und so und ja, oder gibt es ständig Metallsuchen, um irgendwelche historischen Dinge zu finden. Also
wow, ja.
Da gibt es überhaupt keine Überschneidung bei unserem Interesse. Also er ist jetzt nicht an Kinderkleidung und Klamottenmode und so interessiert. Also doch, bei Reisen gibt es noch so eine Schnittmenge. So, ja, und das ist dann natürlich schon, wenn jeder so seine eigenen Interessen noch hat und seine eigenen Sachen und dann kommen so große Pakete dazu, ist einfach irgendwann so ein bisschen der Wettkampf um Zeit, ne? Um Ressourcen, um Aufmerksamkeit, weil man kann natürlich nicht immer überall sein. Und ja, die Challenge ist, glaube ich, schon, dass man sich dann als Paar einfach nicht nur so zur Krisenbewältigung, da sind wir total gut drin, wir sind so krisenerprobt, haben ja auch vorher schon so viele Umzüge, Reisen und sonstige Dinge zusammen, aber dass man dann auch so im Alltag kleine Zeiten findet, wo man einfach mal wieder Paar ist. Ne? Mhm. Das ist ja so ein Klischee, das sagen ja immer alle, aber dass man sich diese Zeit nehmen muss, also bei uns war es oft die Erfahrung, dann haben wir das regelmäßig gemacht und so Date Nights und einen Babysitter bestellt und dann waren wir da und dachten, oh, jetzt müssen wir irgendwie rausgehen.
Ja.
Habe ich gar keine Lust zu. Dann fühlte man sich, es war auch nicht so das Richtige für uns, hatte ich das Gefühl, ne? Weil es auch so aufgesetzt war irgendwie. Und ja, ich würde sagen, das ist fast jetzt erst, wo die Kinder ein bisschen größer sind, ne? Wo nicht mehr dieses ganz ständige, wenn ich ständig ein Kind auf dem Arm hat und, ne, und an in der Brust oder sonst
wie. Ja.
Jetzt erst kriegen wir das langsam so die Kurve besser hin, dass wir das auch mal so im Alltag einbauen und einfach mal einen Abend irgendwie uns unterhalten, weil über einfach uns und Dinge, wie wir das früher gemacht haben. Das haben wir, ich glaube, wirklich jahrelang waren wir so im Funktionier- und Bewältigungsmodus. Und jetzt sind auch Freunde von uns hier zu uns in die Straße gezogen. Das hat uns auch total gut getan, dass wir jetzt noch mal mehr mit denen, die sind auch sehr feierlustig und da haben wir einfach total nette Abende verbracht und auch gemerkt, hey, diese Freude und diese Lebendigkeit, das hat uns total gefehlt. Ne? Dieses auch einfach wirklich zu sagen, ach, morgen ist morgen, das wird schon, ne? jetzt tanzen wir erstmal.
Ja.
Jetzt trinken wir noch einen Sekt und jetzt tanzen wir. Das haben wir wirklich, da waren wir ganz pflichtbewusst. Mein Mann ist auch sehr pflichtbewusst und haben dann immer, waren sonst immer viel zu vernünftig. Und diese, ja, auch mal unvernünftig sein und dann an sich denken und das einfach auch genießen, wieder das machen wir jetzt erst seit kürzerer Zeit wieder und das ist aber auch gut, dass wir da jetzt wieder hinkommen.
Ach, alles zu seiner Zeit. Claire, vielen Dank für deine Zeit. Bewahr dir diese Mischung aus deutscher, französischer und portugiesischer Kultur. Und sag doch noch einmal zum Abschluss, wie man die Olala Boutique am besten findet.
Ja, das ist ganz einfach unter www.olala.de
genau.
Im Internet. Genau. Und sonst gibt es auch auf Instagram unter olala.boutique.de ab und zu mal so ein paar News, wobei ich das nicht immer ganz so strategisch toll wie du, Nora, hinkriege, das zu pflegen. Und das fällt immer mal weiter hinten über.
Ja, kann ich verstehen. Also besucht die Website und lest euch auch gerne mal die Texte auf dem Blog durch. Ich werde auch nochmal alles in die Shownotes zu dieser Folge notieren, falls jemand jetzt keinen Zettel und Stift dabei hatte. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und einen erfolgreichen Tag.
Und vielen Dank, Nora, und dir auch. Und ja, auch noch eine gute Schwangerschaft.
Dankeschön. Wer von euch sich auch gern von hochwertiger französischer, italienischer und vor allem pre-loved Kindermode angesprochen fühlt, der schaut mal auf www.olala-boutique.de vorbei. Wie ihr gehört habt, könnt ihr da entweder selber kaufen oder auch an Claire verkaufen. Viel Spaß beim Stöbern. Bis dahin, eure Nora.